Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts Wir müssen reden. Heute freue ich mich, Herrn Professor Günter Plöschl begrüßen zu dürfen. Er ist Leiter des Instituts für Wasserbau und Ingenieurhydrologie der TU Wien und Leiter des Forschungsbereichs Ingenieurhydrologie und Wassermengenwirtschaft. Er beschäftigt sich unter anderem mit dem steigenden Hochwasserrisiko aufgrund des Klimawandels. Nach dem Studium an der TU und Forschungsaufenthalten in Kanada und Australien ist Professor Plöschl seit 2007 an der TU. Vor kurzem hat er den Stockholm Water Prize, die weltweit höchste Auszeichnung für wissenschaftliche Leistungen in der Wasserforschung, erhalten. Er ist außerdem Mitglied mehrerer Akademien, unter anderem der US National Academy of Engineering. Herzlich willkommen, Herr Professor Plöschl.
Ich bin gerne hier.
Fangen wir gleich an mit einer sehr allgemeinen Frage, wenn es recht ist. Was bedeutet Wasser für Sie?
Wasser bedeutet für mich mehrere Sachen. Einerseits professionell, beruflich. Andererseits privat. Ich beginne mit dem Privaten. Schon als Kind habe ich mich gern mit dem Wasser beschäftigt. Ich habe im Wasser geplanscht, getaucht, habe in Bächen kleine Dämme gebaut. Und die Bewegung des Wassers hat mich schon von klein auf fasziniert und fasziniert mich immer noch. Ich segle auch gerne, tauche, Wasserski, also Wasser ist für mich einen großen Stellenwert auch im privaten Leben. Beruflich ist Wasser für mich ganz wichtig. Das ist eben das Hauptthema, mit dem ich mich beschäftige. Und das hat die Faszination, dass es ein schwieriges Thema ist. Die Turbulenz des Wassers ist ja eines der letzten ungelösten Probleme der klassischen Mechanik. Wie wir das jetzt quantitativ beschreiben, vorhersagen, abschätzen, das ist schwierig, eine wissenschaftliche Herausforderung, aber umgekehrt total wichtig für die Menschheit. Und darüber, denke ich, werden wir dann auch noch sprechen, warum das Wasser ganz wichtig ist für alle Menschen.
Was ist jetzt genau Hydrologie? Also was macht ein Hydrologe?
Hydrologie ist die Lehre vom Wasserkreislauf. Die Hydrologen beschäftigen sich damit, diesen Wasserkreislauf zu verstehen. Wasserkreislauf, da ist vor allem der terrestrische Wasserkreislauf gemeint. Das heißt, was passiert mit dem Regentropfen, wenn er auf das Land fällt? Und der hat mehrere Möglichkeiten. Er kann an der Oberfläche abrinnen, zum Beispiel ein Hochwasser produzieren, kann in den Boden einsickern und dann die Pflanzen mit Wasser versorgen. Er kann in das Grundwasser weiter sickern und dann irgendwann in den Flüssen herauskommen und im Meer und dann natürlich verdunsten. Also das sind die Fragestellungen, mit denen sich die Hydrologen beschäftigen.
Okay. Ich habe gesehen, Sie verfolgen unter anderem den Ansatz der Soziohydrologie. Was kann man sich darunter genau vorstellen?
Ja, gute Frage. Die Soziohydrologie ist eine Disziplin, eine Unterdisziplin der Hydrologie, die ich gemeinsam mit einem Kollegen vor 12 Jahren entwickelt habe in Amerika. Und die Idee ist, dass wir den Wasserkreislauf erweitern und nicht nur als rein physikalisches, chemisches System verstehen, sondern als physikalisch-chemisch-soziologisches System. Das heißt, der Mensch ist Teil des Wasserkreislaufs. Das ist sozusagen die Grundidee der Soziohydrologie. Das war früher nicht so. Früher war das Verständnis, es gibt einerseits den Wasserkreislauf, den natürlichen Wasserkreislauf, andererseits die Menschen. Und wir müssen den Wasserkreislauf verstehen, damit die Menschen genügend Wasser haben, vor Hochwasser geschützt werden etc. Jetzt, der Blickpunkt hat sich geändert in der Soziohydrologie. Die Menschen sind Teil des Wasserkreislaufs und die Wechselwirkung zwischen Mensch und Wasser in beiden Richtungen, Mensch beeinflusst das Wasser beeinflusst den Menschen, das ist die Kernaufgabe der Soziohydrologie. Wir hatten erst vor 2 Wochen eine Konferenz in Japan, in Tokio, an der ich teilgenommen habe, wo ich auch die Zusammenfassung gemacht habe. Zum Thema Soziohydrologie, da waren mehr als 300 Leute anwesend, die die ganzen Aspekte der Wechselwirkung Mensch-Wasser erforscht haben.
Okay, sehr spannend. Wenn man sich jetzt geschichtlich zurückdenkt, bevor wir dann in späterer Folge noch einmal auf Wasserbau und Wasserwirtschaft eingehen, stimmt es, dass für uns auch ersichtlich die Römer den Wasserbau zumindest in Europa revolutioniert oder wirklich einmal aufgebaut haben, die Erkenntnisse dann aber wieder ein bisschen verloren gegangen sind?
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Es war eine Tradition im alten Rom, die auch schon auf die Etrusker zurückgehen, die mehr Ingenieure waren eigentlich als die Römer. Mhm. Die Römer hatten eher einen Schwerpunkt auf den martialen Aspekten der Gesellschaft. Jedenfalls diese Tradition, Aquädukte zum Beispiel, Kanalsysteme, Thermen, das war hochentwickelt im Römischen Reich, ist im Mittelalter dann verloren gegangen und hat sich auch in der Neuzeit relativ spät entwickelt. Wenn ich an die Wasserversorgung von Wien denke, die erste Wiener Hochquellenwasserleitung, die so um 1870 gebaut wurde, da gab es vorher eine heiße Diskussion, ob das die Sache mit den Aquädukten überhaupt funktioniert. Mhm. Und das ist ja wirklich erstaunlich, nachdem das die Römer 2000 Jahre vorher also in der westlichen Welt weitest praktiziert haben. Es gab ja unzählige Aquädukte, Spanien, Italien und so weiter. Das war Standard zu dieser Zeit. Aber dann im 19. Jahrhundert war man sich da nicht so sicher, ob das funktioniert. Aber es hat funktioniert. Darum haben wir in Wien eine tolle Wasserversorgung, aber auch viele andere Städte. Rom hat auch die Wasserversorgung von Karstquellen, ganz ähnlich wie Wien und viele andere Städte der Welt.
Weil die Technologie, die die Römer verwendet haben oder aufgebaut haben, die ist ja gar nicht so kompliziert, oder?
Naja, das ist eine hydraulische Technologie. Das ist keine Maschinenbautechnologie ohne Pumpen. Alles im freien Gefälle. Das heißt, man nützt das Gefälle so aus, dass das Wasser dorthin fließt, wo man es braucht. Ja. Das klingt einfach. Die Hydraulik ist nicht so einfach, weil ich, wie gesagt, eines der letzten ungelösten Probleme der Mechanik sind.
Okay, Wasser ganz allgemein ist ja unverzichtbar für unser Leben in mehrfacher Hinsicht, birgt natürlich aber auch Risiken. Ganz allgemein gesprochen, würden Sie sagen, diese Risiken waren früher genauso da wie heute oder hat sich das jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten verschärft?
Ja, das ist eine gute Frage. Die gesellschaftliche Entwicklung des Umgangs mit dem Wasser. Da muss ich vielleicht vorausschicken, dass die Wasserwirtschaft, also das ist die Thematik, die den Umgang mit dem Wasser ordnet in der Gesellschaft, wer viel Wasser bekommt und so weiter, hat drei Aspekte. Das eine ist, was machen wir, wenn zu viel Wasser ist, Hochwasser, wenn zu wenig Wasser ist, Trockenheiten und wie verwenden wir das Wasser für die verschiedenen Zwecke und dann Wasserqualität, wenn das Wasser verunreinigt ist. Das sind so die drei Themen, mit denen sich die Wasserwirtschaft beschäftigt. Jetzt die Themen gab es im antiken Rom oder Griechenland auch. Es gab auch Dürren, auch Hochwasser. Das war insofern weniger schwierig damals, als der Druck auf die Wasserressourcen generell geringer war, weil einfach weniger Menschen da waren, einerseits. Allerdings war es auch wieder schwieriger, weil die technologischen Möglichkeiten viel geringer waren. Das heißt, einerseits ist es schwieriger geworden, viel mehr Menschen als damals, bezogen auf die verfügbaren Wasserressourcen, andererseits auch viel mehr technologische Möglichkeiten. Wie man das dann wichtet, ist das schwieriger geworden, weniger schwierig geworden, es ist anders geworden.
Okay, verstehe. Wenn wir jetzt uns gleich mit beim Hochwasser bleiben, das Hochwasser 2024 gilt jetzt als eine der größten Naturkatastrophen, die Österreich jemals erlebt hat. Es gab da Schäden von 1,3 Milliarden, haben WIFO und andere berechnet. Jetzt heißt es, man war technisch gut vorbereitet, aber die Kompensation müsste in Zukunft besser werden. Stimmt es mit dem, dass wir technisch gut darauf vorbereitet waren?
Ja, bei dem Hochwasser September 2024 war ein großer Anteil der Schäden die Westbahn, die sozusagen ein eigenes Thema ist und auch sehr politisches Thema ist. Abgesehen von der Westbahnstrecke, von der Hochgeschwindigkeitsstrecke, waren relativ wenige Schäden, obwohl besonders in Niederösterreich, in der Region St. Pölten, die Niederschläge sehr, sehr hoch waren. Es war in St. Pölten der Niederschlag in drei Tagen 350 mm. Das sind 350 Liter pro Quadratmeter. Das ist doppelt so hoch wie der 100-jährige Regen. Das heißt, man stellt sich vor, was ist der Regen, der im Durchschnitt alle 100 Jahre kommt? Das sind 180 mm. Das war doppelt so viel. Mhm. Also wirklich viel geregnet. Und für diese Situation, die wirklich eine Extremsituation war, war Österreich sehr, sehr gut vorbereitet. Das Ereignis war in seiner Art ganz ähnlich wie das im Sommer 2021 in Deutschland, zum Beispiel im Ahrtal, oder das im Herbst, im Oktober 2024 in Valencia in Spanien. Bei beiden Ereignissen in Deutschland und in Spanien gab es 200 Tote. Mhm. Die gab es bei uns nicht. Praktisch keine Tote. Warum? Weil wir extrem gut vorbereitet waren. Heißt nicht, dass keine Schäden aufgetreten sind. Ja. Aber die Wasserwirtschaft, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, war sehr gut vorbereitet. Und dann fragt man sich, warum haben das die Österreicher zusammengebracht und die Deutschen und die Spanier nicht? Das ist eine gute Frage, die auch eine politische Frage ist. Wir haben in Österreich 2002, 2013 große Hochwässer gehabt. Ich muss vielleicht vorausschicken, wir haben im 19. Jahrhundert viele Hochwässer gehabt. Als Konsequenz wurde dann die Donauregulierung 1870 gebaut. Dann gab es ab 1899 ein großes Hochwasser, das hat praktisch keine Schäden in Wien zur Folge gehabt, weil eben die Donau reguliert war. Dann gab es 1954 ein großes Donauhochwasser, das hatte zur Folge die zweite Donauregulierung mit dem Entlassungsgerinne. Und dann eben 2002, 2013 und beide Hochwässer, 2002 und 2013, wurden sehr ernst genommen. Sowohl den baulichen Hochwasserschutz, auch die Vorhersagen wurden verbessert. Beispielsweise hat die Technische Universität, meine Gruppe, hat dann im Nachgang an das Hochwasser 2002 ein Hochwasservorhersagesystem für das Land Oberösterreich und für das Land Niederösterreich entwickelt, auch für die EVN, für den Kamp, für die Kraftwerkskette am Kamp, die jetzt 2024 sehr gut funktioniert hat, extrem gut funktioniert. Der Kampfstausee wurde gut gemanagt. Warum? Weil die Hochwasservorhersage gut funktioniert hat. Aber das ist nur ein Aspekt, es gibt viele andere Aspekte. Bauliche Maßnahmen wurde sehr viel investiert. Und was genauso wichtig ist, Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Viele der Opfer in Deutschland und in Spanien bei den erwähnten Hochwässern, die Hälfte war praktisch, weil Menschen in die Garage hinuntergegangen sind, in die unterirdische und dann nicht mehr hinaufgekommen sind. Da ist dann das Wasser eingebrochen und sind ertrunken. Interessanterweise vorwiegend Männer, was auch ein interessanter Aspekt ist, praktisch keine Frauen. Und das ist bei uns nicht passiert. Das heißt, es stimmt, mit Hochgeschwindigkeitsstrecke ist eben eine politische Frage, die man natürlich diskutieren muss und die nicht nur technische Aspekte hat. Aber abgesehen davon waren wir extrem gut vorbereitet, strukturell, aber auch bezüglich des Management, bezüglich der Governance.
Okay. Welche baulichen Maßnahmen gibt es denn generell und wie haben sich die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch verbessert und verfeinert?
Generell beim Hochwasserschutz unterscheidet man bauliche und nicht bauliche Maßnahmen, um das Hochwasserrisiko zu reduzieren. Bauliche Maßnahmen sind im Wesentlichen an den großen Flüssen Hochwasserbegleitdämme. Das sind Dämme, die entlang des Flusses gebaut werden. Für die kleinen Gebiete Hochwasserrückhaltebecken. Die Hochwasserrückhaltebecken funktionieren an großen Flüssen nicht gut, weil das Volumen beschränkt ist. Die Volumen der letzten drei Donauhochwässer bei Wien waren so 3-4 Milliarden Kubikmeter. Da würde man riesige Hochwasserrückhaltebecken brauchen, wo der Platz nicht vorhanden ist, um das zurückzuhalten. In den kleinen Bächen, in kleinen Flüssen funktioniert das gut. Also in kleine Gebiete Hochwasserrückhaltebecken bei den großen, die Hochwasser begleiten. Das ist sozusagen die Grundregel.
Okay.
Ja, es gibt Ausnahmen, aber von der Physik her ist sozusagen das der erste Ansatz. Aber die baulichen Maßnahmen sind nur ein Aspekt. Es gibt natürlich viele andere Maßnahmen, die man machen kann. Man kann den passiven Hochwasserschutz forcieren. Das heißt, schauen, dass sich die Hochwässer mal gar nicht so stark entwickeln durch Landnutzungsänderungen, die normalerweise nur für die kleinen Hochwässer funktionieren, nicht für die großen, muss man auch dazu sagen. Rückhalten, Überflutungsgebieten auch eher für die kleinen Hochwasser. Dann Eigenvorsorge, Eigenschutz ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich raumplanerische Maßnahmen. Und das ist irgendwie das schärfste Schwert dafür, schlagkräftig, dass man nicht dorthin baut, wo es gefährlich ist.
Ja.
Aber natürlich auch politisch das Schwierigste umzusetzen. Ja. Es gab ja nach dem Hochwasser 2002 einige Versuche der Umsiedlung. Und das war politisch halt ganz schwer. Menschen sind natürlich an der Scholle verhaftet, das kann man sehr gut verstehen. Ja. Und in einer Demokratie ist das schwierig. Es ist vielleicht auch gut, dass es eben nicht von oben ab so leicht verordnet werden kann. Also wir haben eine Fülle von Maßnahmen, die nicht überall gleich funktionieren. Also man muss das differenziert betrachten. In kleine und große Gebiete verhalten sich anders. Da verhalten sich auch die Hochwässer anders. Da werden wir vielleicht noch sprechen, wie sich die ändern. Aber die Maßnahmen sind andere in kleinen und großen Gebieten, das ist das eine. Und die Maßnahmen unterscheiden sich auch, ob sie wirksam sind für kleine Hochwässer oder für die Extremhochwässer.
Okay.
Eine Landnutzungsänderung ist beispielsweise wirksam für die kleinen Hochwässer. Wenn man aufforstet, Da werden die kleinen Hochwässer etwas kleiner, für die großen hat das überhaupt keine Konsequenz. Und also das muss man unterscheiden, wenn man die Extremhochwässer haben möchte, muss man Maßnahmen machen, die robust sind, die überlastungsfähig sind. Also eine Maßnahme, die technisch gut funktioniert, ist die Eintiefung von Flüssen. Wenn man sagt, man hat einen Fluss, den legt man 5 Meter tiefer, dann ist unter allen Umständen der Wasserspiegel 5 Meter tiefer. Ja, das hat man früher gemacht, jetzt macht man es nicht nur aus ökologischen Gründen, weil auch da der Fluss dann 5 Meter tiefer ist. Aber von der technischen Sichtweise wäre das ein Beispiel für eine robuste Maßnahme, die für alle Hochwässer funktioniert. Okay. Eine wenig robuste Maßnahme wären zum Beispiel mobile Wände, wie wir sie in der Wachau haben. Die haben 2013 sehr gut funktioniert, da war der Wasserspiegel 5 cm unterhalb dem Rand. Aber wenn das Hochwasser ein bisschen stärker gewesen wäre, wären die übergegangen. Der Schaden wäre größer gewesen als ohne Wände. Das ist keine robuste Maßnahme.
Okay.
Es geht nur bis zum Schutzniveau.
Okay. Wenn Sie sagen, ökologisch ist es schwierig, Flüsse eintiefen. Weshalb ist das? Was hat das für ökologische Auswirkungen, wenn Flüsse tiefer sind?
Ja, Flüsse eintiefen ist unter anderem auch teuer, das auszuheben. Aber das Problem ist, sind weniger die Kosten, als dadurch halt die Flora und Fauna, die Ökosysteme im Fluss werden gestört. Und zusätzlich, was auch ein wichtiger Punkt ist, das Grundwasserregime in der Nähe des Flusses wird normalerweise beeinflusst.
Okay.
Ja, die meisten Flüsse haben ja einen Austausch zwischen dem Wasser im Fluss und dem Wasser im Boden, unterhalb und neben dem Fluss. Wenn ich den Fluss jetzt 5 Meter eintief, sinkt der Grundwasserspiegel im Vorland um 5 Meter. Da gibt es einen Aufschrei in der Gesellschaft. Wenn der Grundwasserspiegel schon 2 Meter absinkt in einer Region, ist das dann auch politisch kaum durchzusetzen, weil es fallen die Brunnen trocken, Wärmepumpen funktionieren nicht mehr. Also die ökologischen Konsequenzen muss man sehr ernst nehmen. Es war nicht nur ein Nebensatz.
Ja,
es gibt einen sehr guten Grund, warum man es nicht macht, weil es tatsächlich die Umweltauswirkungen sehr stark sind in der Regel.
Wird jetzt ausreichend darauf geachtet, dass man in Risikozonen oder Risikogebieten nicht mehr baut, oder müsste das noch ein bisschen, könnte das besser sein?
Ja, das Bewusstsein, nicht in Risikozonen zu bauen, war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so ausgeprägt. Und gerade die Phase der sogenannten Häuselbauer, da wurde dann sehr viel gebaut, auch in Flächen, wo man im Rückblick eigentlich nicht bauen hätte sollen. Auch deswegen, weil die Baubehörde ja die Kommune ist, nicht auf Landes- oder Bundesebene. Jetzt in den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein verstärkt. Das heißt, es hat schon im Großen und Ganzen, natürlich differenziert, je nach Interessenslage, aber im Großen und Ganzen hat schon ein Umdenken stattgefunden und man ist sich mehr bewusst, wo man bauen soll und wo man besser nicht bauen soll. Generell, glaube ich, ist das Bewusstsein gestiegen. Das heißt nicht, dass das Bewusstsein nicht noch mehr steigen kann, weil tatsächlich ist die Raumplanung das, wie ich gesagt habe, das schärfste Schwert, um Hochwasserrisiko zu reduzieren.
Okay. Jetzt haben Sie vorher erwähnt, Wien gilt ja als Paradebeispiel für guten oder ausreichenden Hochwasserschutz. Woran liegt das? Was hat man da getan im 19. Jahrhundert, dass das vergleichsweise gut oder sehr gut funktioniert?
Ja, das ist in der Tat so, dass Wien auch im Ausland als Beispiel, als Paradebeispiel für guten Hochwasserschutz gehandelt wird. Ich hatte vor 2 Monaten erst einen Vortrag in Bologna in Italien, habe da erklärt, Italiener, also wie das die Wiener machen, und da waren die Italiener sehr beeindruckt, dass das gut funktioniert. Es hat mehrere Gründe. Erstens ist einmal die Innenstadt hochwassersicher. Daran haben schon die Römer gedacht, die Innenstadt dort zu bauen, 20 Meter über der Donau. Das ist einmal ein guter Punkt und ein guter Beginn. Und dann ist es ja immer so, und in Wien war das genauso, dass der Hochwasserschutz dann ausgebaut wird, wenn es Hochwasserschäden gibt. Immer nur nach dem Hochwasser. Man denkt, das ist nicht rational, man könnte Schutz ja vor dem Hochwasser machen, wäre logisch, aber das passiert nie, weil es auch politisch nicht durchsetzbar ist. Und da gab es eben um 1870 die erste Hochwasserregulierung, die eine sehr tiefgreifende Regulierung war. Also der Durchstich, das wäre heute politisch auch nicht ganz leicht aus ökologischen Gründen. Das war früher ein meandrierender Fluss mit verzweigten Systemen, ein tolles Wetland-Ökosystem. Das wurde ziemlich brutal durchgestochen. Unter anderem mit den Maschinen, die für den Bau des Suezkanals verwendet worden sind. Die wurden dann nach Wien gebracht. Und das war einmal ein guter Startpunkt, dass wir da ein Entlastungsgerinne haben in Wien, wo Platz dafür war. Das war in anderen Städten nicht der Fall, weil Rom war beidseitig des Tibers verbaut, Paris beidseitig des Tibers, Prag genauso und viele andere Städte. Wir haben eben nördlich der Donau ein unverbautes Fläche gehabt, weil es so tief und immer Hochwasser gefährdet. Darum wurde das nicht verbaut, erst nach der Regulierung. Also es war Platz da, dann gab es eben eine beherzte Entscheidung der Stadt Wien und des Landes Niederösterreichs damals. Und auf dieser Spur, in dieser Weise hat sich das im 20. Jahrhundert dann im Anschluss an das Hochwasser 1954 fortgesetzt, dass auch noch der Platz da war. Eben das Entlastungsgerinne wurde gebaut auf dem Platz, wo das die Überschwemmungsflächen waren. Und dann auch generell das Management, wie die Hochwasser gemanagt waren. Das heißt, wir sind in doppelter Weise in einer glücklichen Situation in Wien, einerseits durch die naturräumliche Lage, die Topografie, durch den Platz, wo was verbaut worden ist, einerseits, andererseits, dass durch die Verwaltung, Land, Bund, Gemeinde, die Hochwassersituationen sehr ernst genommen worden sind.
Okay, das heißt, Hochwasser braucht man aber sozusagen, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen zynisch klingt, für die Forschung, um dann die richtigen Schlüsse auch für die Raumplanung, Hochwasserschutz, bauliche Maßnahmen und so weiter treffen zu können.
Naja, die Aussage Hochwasser braucht man für die Forschung ist so, wenn man sagen würde, man braucht Krebs für die Krebsforschung. Also das würde ich nicht so unterschreiben.
Ja, aber man lernt daraus, sagen wir mal so, um es positiv zu formulieren. Das war jetzt sehr negativ formuliert, aber man lernt daraus, um
die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also ich würde das anders formulieren. Es gibt Hochwasser, die ein Nachteil sind für die Menschen in fast allen Fällen, mit wenigen Ausnahmen, etwa Überflutungen des Nilvorlandes und die Sedimente, die dann das Land fruchtbar machen. Aber in den allermeisten Fällen sind Hochwasser ein Nachteil für die Menschen. Und die gibt's. Da es sie gibt, müssen wir dagegen etwas tun. Und da haben wir natürlich auch den Gegenstand der Forschung, dadurch, dass sie auftreten. Also was schlecht wäre, wenn es nie Hochwässer gibt, die wir untersuchen könnten, und plötzlich tritt es auf, ohne dass es aufgetreten ist. Also wenn Sie sich darauf beziehen, ist das tatsächlich so. Ja. Wenn man Hochwasser hat, wenn Hochwasser in der Vergangenheit in einem Platz, in einer Region aufgetreten sind, hat das, wie ich schon angesprochen habe, den politischen Vorteil, dass sich die Menschen darauf oder gesellschaftlichen Vorteil, dass die Menschen darauf eingestellt haben, aber auch den wissenschaftlichen Vorteil, dass man untersuchen kann, wie funktioniert denn das Hochwasser, wie groß wird das. Man kann, wie ich erwähnt, wie die TU Wien die Hochwasservorhersage entwickelt hat, um in Echtzeit, das heißt für die nächsten Stunden und Tage vorherzusagen, wie hoch ist der Wasserspiegel, oder auch für die langfristige Planung zu sagen, wie hoch wird denn der Wasserspiegel, wie hoch muss ich die Dämme bauen, welche Schutzmaßnahmen muss ich machen, wo soll ich Hochwasserrisikozonen ausweisen und ein Bauverbot aussprechen oder auch nicht.
Okay.
Das heißt, natürlich lernen wir von den Hochwässern, auch wenn niemand froh ist, dass sie da sind oder kommen, sowohl aus wissenschaftlicher Sicht als auch aus gesellschaftlicher Sicht.
Kommen wir gleich aufs Nächste zu sprechen, Klimawandel und Hochwasserrisiko. Ich habe gesehen, in Österreich hat in den letzten Jahrzehnten der Niederschlag zugenommen, zugleich aber auch die Verdunstung als Folge des Klimawandels. Was bedeutet das?
Ja, Klimawandel, Hochwasser ist in der Tat im Kern meiner eigenen Forschungsarbeiten. Und wir sehen da in Österreich und generell in Europa einen deutlichen Fußabdruck des Klimawandels. Wenn ich zuerst mit Europa beginne, sind die Änderungen in Europa grundsätzlich stärker als in Österreich. Zunahme des Hochwassers im Nordwesten, etwa auf den britischen Inseln, Abnahme der Hochwasser in Osteuropa, Ukraine, Russland in der Gegend und differenziertes Verhalten im Süden, im Mittelmeerraum, Zunahme von kleinen Hochwässern, Zunahme von Hochwässern in kleinen Gebieten, Abnahme von Hochwässern in großen Gebieten. Das ist so die europäische Situation. Das hängt mit dem Klimawandel zusammen, wie Sie schon gesagt haben. Zunahme des Niederschlages, wobei wir unterscheiden müssen, ist das der mittlere Niederschlag, wie viel es im Jahr regnet, oder sind das die Niederschläge, die bei einem Hochwasserereignis kommen? Das sind die extremen Niederschläge und die müssen sich nicht unbedingt gleich verhalten. Mhm. Es können die mittleren Niederschläge abnehmen, aber die Extremwerte zunehmen. Aber es kommt davon, wo wir uns befinden. Wir haben jetzt vor kurzem, erst vor 3 Monaten in Nature, eine Arbeit publiziert, wo wir nachgewiesen haben, dass die extremen kurzen Niederschläge in Österreich sehr zunehmen. Das heißt, mit einer Dauer von 1, 2, 3 Stunden, sogenannte konvektive Ereignisse, das heißt die Ereignisse, die im Zusammenhang mit Gewittern stehen. Und die haben in den letzten 30 Jahren um fast 20% zugenommen. Das heißt, was heißt das für die Hochwasser? Das sind die Ereignisse, die meistens in den kleinen Gebieten Hochwasser produzieren. Darum habe ich ja vorher erwähnt, kleine, große Gebiete, das ist ja vollkommen ein anderes Paar Schuhe. In den kleinen Gebieten nehmen deswegen die Hochwasser sehr stark zu. In den größeren Gebieten kommt es darauf an. Da gibt es eine Tendenz der Zunahme nördlich des Alpenhauptkammes, südlich des Alpenhauptkammes eher weniger. Aber die Zunahme in den kleinen Gebieten ist stärker als in den großen Gebieten. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die kurzzeitigen intensiven Niederschläge, die konvektiven Ereignisse, stärker zunehmen als die längeren Ereignisse. Das Ganze ist aber komplexer, weil auch die Verdunstung sich verändert, wie Sie gesagt haben. Die Verdunstung hat sich in Österreich stark verändert. Sie hat in den letzten 40 Jahren um 17% zugenommen, auf das Jahr bezogen. Was heißt das? Wir haben jetzt 17% mehr Verdunstung als vor 40 Jahren. Diese zusätzliche Wassermenge, die Österreich verliert, die zusätzliche Menge, entspricht dem gesamten globalen Trinkwasserverbrauch. Das Wasser verschwindet als Wasserdampf, das ist durchsichtig, kein Mensch sieht das. Das Wasser fehlt so viel, wie alle Menschen zusammen auf der Welt trinken. Das hat folgende Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, dass sich der Wasserkreislauf verschiebt. Wasserkreislauf, Forschungsgebiet der Hydrologen. Auch wenn es mehr regnet, und es hat tatsächlich mehr geregnet im Mittel, hat sich der Abfluss im Mittel nicht so sehr verschoben. Weil diese Zunahme von dem Niederschlag aufgewogen wird durch die zusätzliche Verdunstung. Das ist der Mittelwert, also die jährliche oder langfristige Wasserbilanz. Für einzelne Situationen muss das aber nicht so sein. Da hebt sich das nicht genau auf, weil wenn es dann stärker regnet, im Hochwasserfall, spielt die Verdunstung nicht so eine starke Rolle. Es kommt davon, welche Ereignisse das sind. Bei den konvektiven spielt es praktisch keine Rolle. Bei den längeren, kleineren Ereignissen spielt es eine starke Rolle. Und wir haben aber das umgekehrte Problem auch bei Trockenheiten. Wir wissen ja, der Neusiedler See, vor 2, 3 Jahren hatten wir wirklich extremst Tiefstände, die so tief waren wie schon seit den letzten 100 Jahren nicht. Ja, der Neusiedler See war auch im 19. Jahrhundert einmal ausgetrocknet. Also man darf nie sagen, die stärkste Trockenheit, die je war. Aber trotzdem einen starken negativen Impact auf Tourismus, Wasserwirtschaft und generell auf die Region. Und in gleicher Weise sind auch in anderen Regionen in Ostösterreich die Grundwasserspiegel stark gefallen. Deswegen, nicht weil es so wenig regnet, hat auch ein bisschen eine Verschiebung gegeben, sondern wegen der Verdunstung.
Okay.
Das heißt, diese Komponenten des Wasserkreislaufes, die hängen alle miteinander zusammen. Wir müssen dann unterscheiden, reden wir von Extremereignissen oder reden wir von dem langfristigen Verhalten. Das ist gekoppelt, aber nicht identisch. Reden wir von kleinen Gebieten, reden wir von großen Gebieten. Reden wir von Grundwasser, reden wir von den Flüssen. Ist gekoppelt, aber nicht alles identisch.
Besteht also die Gefahr, dass mehr Extremereignisse gibt in den nächsten Jahren?
Ja, wir können das ja schon beobachten, dass mehr Extremereignisse gibt. Wie gesagt, die Studie in Nature, die ich angesprochen habe, hat nachgewiesen auf Basis von Messungen, dass es mehr extreme, kurze Niederschläge gibt und stärkere Niederschläge gibt als vor 30 oder 40 Jahren. Und zwar signifikant. Das sind nicht nur kleine Unterschiede, sondern ziemlich massive Unterschiede. Wir sehen das auch in gleicher Weise in den Hochwasserverschiebungen in den kleinen Gebieten. Damit zusammenhängend sind auch Rutschungen beispielsweise, die auch zugenommen haben, aus dem gleichen Grund. Mhm. Ja, es gibt mehr Extremereignisse, aber nicht überall gleich. Das heißt, wenn man jetzt an den Schutz, an das Hochwassermanagement denkt, dann sollte man nicht sagen, es wird alles schlimmer und alles schlechter. Ja, es gibt Aspekte oder Elemente, wo sich die Situation verschärft, aber andere Aspekte, wo man entspannter sein kann. Beispielsweise sind diese Größenordnungen auch wichtig, wenn man sagt, wie viel Wasser wird verbraucht für die Erzeugung von Flaschenwasser, abgefülltes Wasser. Da sagt man, ja, das hat einen negativen Einfluss auf den Wasserkreislauf. Aber wenn man dann nachrechnet, wie viele Kubikmeter das pro Jahr sind, ist das vernachlässigbar.
Okay.
Oder wenn man sagt, Gletscherschwund, das ist ja ist traurig, dass Gletscher verschwinden und es hat ja die Lufttemperatur in den letzten 30 Jahren um 2 Grad zugenommen in Österreich circa. Das ist klingt wenig, ist aber sehr viel. Damit zusammenhängend ist auch der Rückgang der Gletscher seit den 90er Jahren eigentlich. Das Landschaftsbild ändert sich. Für die Wasserwirtschaft kann das lokal wichtig sein, also direkt im Ötztal. Wenn man dann aber das österreichweit betrachtet, ist das relativ gering. Das hat also für Ostösterreich sind die Gletscher irrelevant, ja. Weil oft gemittelt über Österreich sind das einfach ganz kleine Flächen. Im Himalaya ist das anders. Also der Ganges, der wird gespeist durch die Gletscher oder die Wasserversorgung von Lima in Peru wird gespeist von den Gletschern. Lima hat beispielsweise ein echtes Problem, weil die Gletscher zurückgehen. Der Niederschlag ist sehr saisonal, also tritt nur in der einen Hälfte des Jahres auf, in der anderen ist Trockenheit. Die Bevölkerung von Lima möchte aber Wasser das ganze Jahr haben. Okay, was macht man? Früher war das entspannter, weil die Gletscher eben den Speicher gemacht haben, jetzt viel weniger. Man könnte Talsperren bauen, also Speicherseen, aber die Gegend ist erdbebengefährdet. Darum ist das auch nicht ideal. Es ist eine verzwickte Situation. Und die Gletschersache ist bei uns, natürlich gehen die Gletscher zurück, aber wasserwirtschaftlich nicht so zentral wie zum Beispiel die Verdunstung, die wir landesweit haben. Mhm.
Weil Sie sagen Talsperren, wie hängen jetzt der Bau von Kraftwerken mit Hochwasserschutz einerseits und andererseits natürlich auch mit Naturschutz und Renaturierungsmaßnahmen und Ähnlichem zusammen?
Bau von Wasserkraftwerken, wir reden von Wasserkraftwerken. Ja. Wasserkraft ist eine natürliche Ressource und eine nachhaltige Ressource. Das heißt, es werden keine Abfälle erzeugt und keine Abgase und sie ist nachhaltig auch langfristig. Das ist der positive Aspekt und gerade in Österreich, wo wir in der glücklichen Situation von vergleichsweise hohen Niederschlägen und einem Relief in der Landschaft sind, also wir haben Berge, diese Kombination hoher Niederschlag, große Höhenunterschiede, macht die Wasserkraft äußerst attraktiv. Man kann viel Leistung gewinnen auf einer bestimmten Länge des Flusses. Das sind die positiven Seiten. Und gerade in Zeiten des Klimawandels ist einfach die Wasserkraft ein ganz ein wichtiger Standbein für die Länder, die eben diese naturräumliche Ausstattung haben. Auf der negativen Seite hat auch Wasserkraft einige Komplikationen, nämlich wie Sie angesprochen haben, Naturschutz. Es gibt zwei Arten von Kraftwerken, sogenannte Laufkraftwerke, wie an der Donau, wo im Prinzip der Fluss abgesperrt wird und dann das Wasser aufgestaut wird, zum Beispiel 15 Meter, und dann der Höhenunterschied ausgenutzt wird und durch Turbinen abgearbeitet wird. Oder sogenannte Hochdruckanlagen im Gebirge wie Kaprun, wo eine Staumauer gebaut wird, dann das Wasser 100 Meter der Höhe aufgestaut wird, aber das Wasser nicht durch den Fluss rinnt, sondern durch Rohre. In beiden Fällen, und noch mehr eben bei den Laufkraftwerken, wird der natürliche Austausch des Sediments unterbrochen, bei beiden Arten von Kraftwerken. Das heißt, in den Stauseen wird Sediment zurückgehalten. Der Sand, die Erde, die von den Bächen kommen, geht nicht weiter in den Fluss hinunter, dann bleibt liegen. Das hat nicht nur den Nachteil, dass dann diese Stauseen langsam zusedimentieren, sondern unten auch das Geschiebe, also das Sediment, der Sand, die Erde, die fehlen unterhalb. Dann tiefen sich die Flüsse ein. Das ist ein Nachteil. Bei den Donaukraftwerken wird deswegen ein Geschiebemanagement gemacht. Unten wird das aus dem Stausee wird das Geschirr herausgenommen und unten wieder zugegeben. Okay. Ja, das ist eine komische Lösung, aber das ist eben das, was da als Lösung gesehen wird, ist ja auch nachvollziehbar. Eben nicht ideal, aber das ist eine technisch machbare Lösung, wenn auch sehr teuer. Nicht nur Sediment ein Problem, auch generell die ökologische Durchgängigkeit von Organismen, Fische, werden dann aufgehalten, dann werden dann Fischtreppen gemacht, dass sie das doch überbrücken, aber manchmal sind die nicht so wirksam. Also die Konnektivität oder Durchgängigkeit wird unterbrochen. Das sind, wir sagen, die zwei Hauptprobleme bei den Wasserkraftwerken. Man hat Vorteile, man hat Nachteile, okay, wie bei vielen Dingen.
Und fürs Hochwasserrisiko?
Beim Hochwasserrisiko haben Staudämme, kann man sagen, nie einen negativen Einfluss.
Okay.
Die haben nie einen negativen Einfluss, weil ja die Hochwassersituation nicht verschärft wird. Ja, nie einen negativen Einfluss. Muss ich vielleicht auch ein bisschen einschränken. Es gibt schon einen Einfluss, den man als negativ bezeichnen könnte. Weil es wird zum Beispiel in der Regel die Geschwindigkeit des Ablaufes der Hochwasserwelle erhöht. Beispielsweise beim Hochwasser 1899 an der Salzach in Salzburg war die Geschwindigkeit der Hochwasserwelle halb so groß wie beim Hochwasser 2002 durch diese Staue, durch diese Flussstaue, durch die Wasserkraftwerke an der Salzach und auch an der Donau. Da ist es schneller geworden, weil es tiefer ist und es geregelt wird. Also wird beschleunigt, das könnte man sagen, ist eine negative Auswirkung. Aber der Wasserspiegel selber in der Regel nicht, weil ja Wasser nur gespeichert wird, das hat eigentlich praktisch immer eine dämpfende Wirkung. Nur ist die Frage, wie groß die dämpfende Wirkung ist. Und bei den Flusskraftwerken ist normalerweise so, dass das Volumen des Stauraumes in der Regel ganz klein ist im Vergleich zum Volumen der Hochwasserwelle. Ich habe schon erwähnt, die Hochwasser 2002, 2013, 2024 hatten Volumen um die 3 oder 4 Milliarden Kubikmeter. Währenddessen das Volumen der Staumauer ist ein Prozent davon. Was soll denn der Staumauer da ändern? Egal wie der bewirtschaftet wird, dann macht man oben die Verschlüsse auf und dass das Wasser durchgeht, dass das Stauraum nicht übergeht, da kann die Welle praktisch nicht beeinflusst werden. Bei alpinen Speichern, Hochdruckanlagen wie Capron oder Kölnbrein und solche Anlagen, da ist die Situation anders. Aber auch, oder zum Beispiel auch Kammtal-Stauseen, da ist das Volumen des Stausees groß im Vergleich zur Hochwasserwelle. Mhm. Und jetzt kommt darauf an, wie das dann bewirtschaftet wird. Und in der Regel ist es so, dass in Österreich vorgesehen wird, dass eine gewisse Lamelle, eine gewisse Höhe im Stausee freigehalten wird, um einen Beitrag zum Hochwasserschutz zu machen. Das heißt, der Hauptgrund für diese Anlagen ist die Wasserkraft, hat aber auch praktisch bei allen Anlagen einen Nebeneffekt, der positiv ist zur Reduktion der Hochwässer.
Okay.
Das muss aber dann richtig gemanagt werden. Das heißt, es muss eine Vorabsenkung gemacht werden, es mussten die Verschlüsse richtig geöffnet werden, damit dieser freie Raum, dieser Hochwasserschutzraum im Stausee auch ausgenutzt werden kann. Dass nicht zum Zeitpunkt, wenn das Hochwasser am größten ist, das schon voll ist. Das muss gut gemanagt werden. Dafür braucht man hydrologische Vorhersagen.
Ja.
Das, was Hydrologen machen zum Beispiel.
Also heuer im verregneten Sommer in Österreich, im Sommer 2025, hat man es nicht so sehr beobachten können, aber oft sonst, wenn man sich Böden ansieht, wo es lange nicht geregnet hat, hat man so das Gefühl als Laie, der Boden kann das nicht mehr aufnehmen, wenn dann große Niederschlagsmengen kommen. Stimmt die Einschätzung? Kann man das so sagen?
Eine hydrologische Frage. Wie hängt die Infiltrationsfähigkeit eines Bodens vom Wassergehalt ab? In der Regel ist das so, dass die Infiltrationsfähigkeit mit dem Wassergehalt abnimmt. Das heißt, wenn der Boden trocken ist, kann er viel infiltrieren. Wenn der Boden nass ist, ist er voll, kann wenig infiltrieren und das Hochwasser wird größer. Das sehen wir zum Beispiel bei allen Doppelereignissen. Hochwasser 2002 war Anfang August und Mitte August waren jeweils eine Welle und die zweite Welle war größer als die erste in vielen Gebieten, obwohl es weniger geregnet hat. Warum? Weil die Böden gesättigt waren, nichts mehr aufnehmen konnte. In der Regel ist das so, weltweit könnte man sagen, in 90% aller Böden verhalten sich so. Wenn sie feucht sind, infiltriert weniger, ist der Abfluss größer. Aber es gibt eine Ausnahme, das sind sogenannte hydrophobe Böden. Die machen genau das Gegenteil, was Sie angesprochen haben, nämlich die trocknen aus, dann gibt es chemische Veränderungen, Krustenbildung. Mhm. Die produzieren genau das Gegenteil. Es hat eine Trockenheit und dann ist das Hochwasser größer wegen der Krustenbildung. Auch das gibt es, auch in Österreich gibt es diese Krustenbildung. Gerade bei landwirtschaftlichen Flächen kann das kritisch sein. Die produzieren dann genau das Gegenteil.
Okay.
Diese beiden Effekte, die gegenläufig sind, können Sie sich vorstellen für die Vorhersage. Und das Aufbauen mathematischer Modelle macht die Sache nicht leichter. Aber wenn man dann wissen muss, wann ist der eine Effekt, wann ist der andere Effekt, weil genau die gegenteilige Wirkung hat.
Okay, das heißt, Sie untersuchen in Ihrer Forschungsarbeit auch Böden einfach intensiv, oder?
Wir suchen Böden sehr intensiv. Das ist die Technische Universität, betreibt gemeinsam mit dem Bundesamt für Wasserwirtschaft in der Nähe von Wieselburg, Niederösterreich, in Petzenkirchen, das sogenannte hydrologische Freiluftlabor. Das ist ein Gebiet mit einem knappen Quadratkilometer Fläche, wo wir sehr viele Instrumente aufgebaut haben zur Messung der Wasserflüsse im Bach, an der Oberfläche, die Bodenfeuchte, den Niederschlag, Verdunstung. Das sind hunderte, wirklich hunderte Geräte aufgebaut, wo wir diese ganzen Prozesse messen. Und auch die Frage, ändert sich der Abfluss mit der Bodenfeuchte und wie? Speziell in diesem Gebiet, weil Sie das angesprochen haben, ist es tatsächlich so, dass wir einen starken positiven Zusammenhang zwischen Bodenfeuchte und Abfluss haben. Das heißt, je größer die Bodenfeuchte, desto größer der Abfluss. Und zwar eine nichtlineare Abhängigkeit. Das heißt, am Anfang, wenn es trocken ist, ist wenig Abfluss und dann wird es feucht, noch immer weniger Abfluss. Und plötzlich, ab einem bestimmten Schwellenwert der Bodenfeuchte, springt dann der Boden an und es kommt plötzlich zu viel mehr Abfluss als vorher. Das heißt, geht nicht so schrittweise ein bisschen feuchter, ein bisschen mehr Abfluss, sondern sprunghaft. Auch eine Herausforderung für die Wissenschaft.
Ja.
Weil wenn man diese Sprungstelle nicht kennt, weiß man nicht, kommt es zu einem Hochwasser, kommt keiner zu Hochwasser, die muss man gut einschätzen können, diese Sprungstelle. Das untersuchen wir unter anderem in diesem Gebiet, in diesem hydrologischen Freiluftlabor vom Bundesamt für Wasserwirtschaft und der Technischen Universität in Wien.
Okay. Stichwort Bodenversiegelung, etwas, was ja in Österreich gerade in den letzten Jahren doch intensiv diskutiert wurde. Wie hängt das mit Wasserkreislauf und Ähnlichem zusammen?
Ja, Bodenversiegelung bedeutet, dass die Versickerung unterbunden wird. Das heißt, normalerweise versickert ein Teil des Regenwassers in den Boden. Ein Teil von diesem Bodenwasser geht dann in das Grundwasser. Das nennt man Grundwasserneubildung. Das ist die Nachlieferung von dem Grundwasser, die ermöglicht, dass die Grundwasserstände eben nicht auf Null absinken. Ein Teil des Wassers verdunstet durch die Pflanze, ein Teil rinnt an der Oberfläche ab. Versiegelung heißt, dass das gesamte Wasser an der Oberfläche abrinnt und nichts in den Boden infiltriert. Lokal, dort wo es versiegelt ist, also dort wo man eine Straße hat zum Beispiel. Die Versiegelung hat viele negative Effekte für den Wasserkreislauf. Nämlich, dass die Grundwasserneubildung unterbunden wird und dass die Hochwässer lokal vergrößert werden. Jetzt hängt dieser Effekt der Versiegelung aber davon ab, wie groß die Fläche ist, die versiegelt ist. In städtischen Einzugsgebieten ist der Versiegelungsanteil groß. Da hat es sowohl für die Grundwasserneubildung als auch für die lokalen Hochwasser in der Regel einen wichtigen Einfluss. Deswegen ist ja auch beispielsweise in Wien vorgesehen, dass das gesamte Niederschlagswasser lokal versickert werden muss. Genau aus diesem Grund. Und das ist eine gute Regelung. Er verteuert zwar die Baukosten, aber es ist eine gute Regelung aus zweierlei Gründen, um die Hochwässer zu reduzieren und um die Grundwasserneubildung zu erhöhen. Aber es kommt darauf an, wo wir uns befinden. Für Wien ist es tatsächlich so und es ist eine gute Sache. Und der Trend geht natürlich dazu, diese Versickerung weiter zu erhöhen. Stichwort Schwammstadt, das eben mehr infiltrieren soll, der Boden mehr Wasser aufnehmen soll. Aber das ist eben für städtische Gebiete. Und auch für städtische Gebiete gibt es natürlich Grenzen, weil die Verkehrsflächen selber kann man ja auch nicht so leicht entsiegeln. Wie macht man das, dass direkt auf der Straße das Wasser infiltriert? Es ist ein Beitrag, der definitiv in die richtige Richtung geht. In den ländlichen Gebieten ist der Anteil der Versickerung klein. Das heißt, Hochwässer wie das Donauhochwässer haben mit der Versiegelung überhaupt nichts zu tun. Das ist ein vollkommen anderer Effekt. Dann dürfte man nicht sagen, ja, das Donauhochwasser ist so groß, weil es, oder das Hochwasser September 24 war so groß, weil es versiegelt war. Nein, das war nicht der Fall, da hat es geregnet. Das Problem, dass viel geregnet hat. Mhm. Das war das Problem, nicht die Versiegelung. Damit zusammenhängend sind auch landwirtschaftlichen Praktiken. Das wird ja auch oft gefragt. Da ist die Situation nicht so klar wie bei der Versiegelung. Schwere Maschinen, Kompaktion des Bodens, was ist da der Einfluss? Und da ist es tatsächlich so, dass man die Einflüsse messen kann, dass die sichtbar sind, aber auch auf relativ kleinen Flächen. Das heißt, auf Hängen sieht man das. Wenn wir dann aber in die größeren Flüsse gehen, ist die Kompaktion nicht überall gleich. Und es hängt auch damit zusammen, wie der Abfluss gebildet wird, ob der dadurch gebildet wird, dass die Niederschlagsintensität zu hoch ist oder die Alternative so deswegen gebildet wird, weil der Boden schon gesättigt ist. Das sind zwei verschiedene Mechanismen. Und im ersten Fall sind die Bodeneigenschaften wichtig, im zweiten nicht. Also es ist ein Effekt, den man auf Hangskala, also wenn man ganz kleine Gebiete anschaut, beobachten kann oder im Prinzip beobachten kann. Ich glaube, der existiert. Bei größeren Gebieten sieht man das dann nicht mehr so stark. Da ist tatsächlich der Haupteinflussfaktor ist dann der Niederschlag.
Okay. Wenn Sie sagen, bauliche Maßnahmen, dass das Wasser versickern muss, das heißt, es muss sichergestellt sein, dass das nicht irgendwo an der Oberfläche bleibt, sondern es muss so sein, dass es dann einfach in den Boden eindringen und versickern kann.
Bauliche Maßnahmen in Wien, ja, was da vorgesehen ist, dass man Sickergruben hat oder okay. Sickerschächte, das wird da im Gelände, im Bauland, wird am Grundstück, wird eine Grube ausgehoben, zum Beispiel 1,5 Meter, 2 Meter tief. Die wird mit Schotter angefüllt. Und dann wird mit einem Rigol, der Abfluss, wird dann hineingeleitet und das versickert dann in das Grundwasser. Okay. Das ist eine Standardausführung, das ist vorgesehen für alle Neubauten in Wien.
Okay, aber das ist anderswo nicht selbstverständlich, dass man das vorsieht?
Bitte?
Ist das anderswo nicht selbstverständlich, dass man das vorsieht?
Kommt drauf an, ja, das ist okay. Nicht die Bauordnung ist landesweit geregelt. Okay. Und auch in anderen Ländern, es ist definitiv nicht in allen Ländern so. Nein, es ist nicht in allen Ländern so. Die Bauordnung in Österreich oder in Wien und in anderen Ländern ist eine relativ strenge Bauordnung. Das sieht ja auch vor, etwas beispielsweise für die Wärmeisolierung, was in anderen Ländern nicht mal angedacht ist, dass man etwas in die Bauordnung gibt. Da ist vorgesehen, die Bauordnung, dass die Gebäude stehen bleiben, also statische Aspekte oder Fluchtwege, statische Aspekte, das war auch die Grundidee natürlich der Bauordnung. Ja. Statische Aspekte, das Haus soll nicht zusammenfallen, Fluchtwege, die Leute sollen nicht eingeschlossen werden beim Feuer. Das war eigentlich der Sicherheitsaspekt, der war die Grundidee von allen Bauordnungen in der Welt, die jetzt neu in der letzten Zeit erweitert wurden für Wärmefragen und andere Fragen.
Jetzt ist Wasser in Österreich was Selbstverständliches, auch das qualitativ hochwertige Wasser. Ist es schon fast zu selbstverständlich?
Ja, ich würde Ihnen dazu stimmen. Wasser ist vielleicht zu selbstverständlich. Man dreht in der Früh den Wasserhahn auf zum Duschen, man putzt sich die Zähne, das Wasser ist einfach da. Das ist in Österreich selbstverständlich, in anderen Ländern überhaupt nicht selbstverständlich. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich gemeinsam die Soziohydrologie entwickelt habe, und der hat eine Zeit lang in Nigeria gearbeitet. Und er hat Folgendes gesagt. Der war dort Ingenieur. In den Ende der 80er Jahre hat er 3 Jahre gearbeitet. Er hat gesagt, damals in den 80er Jahren gab es bei der Infrastruktur 2 große Probleme. Das Telefonnetz hat nicht funktioniert, und es war ganz schwierig zu telefonieren. Und die Wasserversorgung hat nicht funktioniert. Das Wasser war vielleicht 2 Stunden am Tag, hat es ein Wasser gegeben, selbst in den teuren Hotels oder in den teuren Wohnvierteln. Dann ist er zurückgekommen, 30 Jahre später, und hat gesagt, das Telefonproblem hat Nigeria gelöst. Jeder Mensch hat ein Handy und es funktioniert. Das Wasserproblem ist schlechter als vorher. Die Situation hat sich verschlechtert. Und das liegt daran, dass es ist eine schwierigere Aufgabe. Beim Telefonsystem hat man Handymaste. Wenn die stehen, geht das über die Luft und jeder, der ein Handy hat, kann darauf zugreifen. Während die Wasserversorgung ist kapillarer. Und das Managen, die Qualität ist schwieriger. Man braucht eine Wasserversorgung, man braucht eine Wasserentnahme und das muss man managen. Das heißt, Es ist ein schwieriges Problem, das in Österreich gut gelöst wurde und in vielen Ländern gut gelöst wurde, aber nicht in allen Ländern der Welt. Zum Beispiel Südamerika oder Mittelamerika, wo ja auch die gesellschaftlichen Unterschiede sichtbarer sind als bei uns, also die Slums, Favelas in Brasilien zum Beispiel, da ist keine Rede von einer Wasserversorgung. Da fahren dann die Tankautos mit dem Wasser, die kommen dann alle paar Tage und die Bevölkerung füllt sich den Kanister auf und die zahlen für das Wasser ein Vielfaches von dem, was wir zahlen für den Kubikmeter, obwohl das Einkommen vielleicht 1% ist oder nicht 1% von den Menschen in Europa oder in Österreich. Und es ist nicht gelöst, das Problem. Es ist auch keine Lösung in der Sicht, weil das Wasserproblem ist ja nicht für sich alleine stehend, sondern das ist nur einer der vielen Ausdrücke der sozialen Probleme. Das heißt, die sind ja viel tiefer greifend als das Wasser selbst, sondern wirtschaftliche, kulturelle, soziale Probleme, politische Probleme, die alle dann in die Richtung arbeiten, dass es eine starke soziale und Einkommensdifferenzierung gibt und die einkommensschwächeren Klassen leiden, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch bei der Wasserversorgung. Also in keiner Weise selbstverständlich. Und ich würde das für gut finden, uns stärker Bewusstsein zu machen, dass wir in einer glücklichen Situation sind, hydrologisch in einer glücklichen Situation, auch technisch, wirtschaftlich und politisch, dass es unserer Gesellschaft in Österreich gelungen ist, eine Wasserversorgung sicherzustellen, die sicher ist, leistbar und auch für die Zukunft gesichert. Das ist auch eine politische Frage, sollen wir eine private Wasserversorgung haben, sollen wir eine öffentliche private Wasserversorgung haben. Da gehen ja die Meinungen auseinander. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass eine öffentliche Wasserversorgung viele, viele Vorteile hat. Das sehen nicht alle Menschen so, aber ich finde, das hat viele Vorteile. Wenn wir Beispiele in anderen Ländern anschauen, dann ist es praktisch immer so, dass die Versorgungssicherheit bei der öffentlichen Wasserversorgung besser ist. Es sind kostengünstiger. Es hat auch einen sozialen Aspekt, was ja bei einer privaten Wasserversorgung nicht zu verlangen ist. Also ich glaube, wir sind gut beraten, in Österreich bei der öffentlichen Wasserversorgung zu bleiben. Es funktioniert gut und wird auch in Zukunft funktionieren, wenn wir bei der öffentlichen Wasserversorgung bleiben.
Okay, sehr gut. Sie verbinden ja Grundlagenforschung mit angewandter Forschung. Wie kann man sich das, wo gibt es da Trennlinien oder gibt es da Übergänge? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe zwei Hüte auf. Ich bin einerseits Wissenschaftler, das heißt, ich versuche, den Wasserkreislauf zu verstehen und publiziere dieses Wissen in wissenschaftlichen Zeitschriften, so wie Nature, wie ich erwähnt habe, im Austausch mit den anderen Wissenschaftlern der Welt. Da ist der Beweggrund, ich möchte verstehen, wie der Wasserkreislauf funktioniert, wie groß sind die Hochwässer, wie ändern sich mit dem Klimawandel beispielsweise, werden die Dürren stärker und warum. Wie funktioniert denn das? Das ist der wissenschaftliche Hut, den ich trage. Den zweiten Hut, den ich trage, ist der eines Ingenieurs. Ich bin ja nicht nur Professor, sondern auch Ingenieur. Da ist der Aspekt auf die Anwendung. Und die Anwendung könnte sein, wie entwickelt man ein Hochwasservorhersagesystem? Oder wie groß oder wie stark sollen unsere Wasserbauten bemessen werden? Muss der Damm höher? Oder gibt es andere Maßnahmen, die besser sind als Wasserbauten? Sind die Wasserbauten sicher? Ist die Talsperre sicher? Oder ist das Risiko zu groß, dass es versagt? Wo sind die Überflutungsflächen? Wie viel Wasser darf man entnehmen? Etwa für die Landwirtschaft, dass sich das noch ausgeht. Wie wird sich der Grundwasserspiegel ändern, wenn der Boden versiegelt wird? Also diese ganzen Fragen sind sehr konkrete, praktische Fragen, die Grundlage für viele Entscheidungen sind. Das ist der zweite Hut. Und jetzt Ihre Frage. Diese beiden Hüte, wie kommunizieren die miteinander? Und das ist eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass sie sehr stark miteinander kommunizieren. Es gibt sehr starke Synergien zwischen diesen beiden Bereichen. Das ist auch eines der Themen, über die ich gerne Vorträge halte, weil ich das für wichtig finde, dass es da gegenseitig eine Befruchtung gibt. Für die Grundlagenforschung, da verstehen wir, wie funktioniert das System, der Wasserkreislauf. Dieses Wissen verwenden wir, um aussagekräftigere Empfehlungen für die Praxis zu machen mit dem zweiten Hut. Wenn ich besser verstehe, Beispiel Hochwasser, wird das Hochwasser jetzt größer um 10%, 20%, 5%? Das hat direkt eine Konsequenz auf die Höhen von den Talsperren oder von den Anlagen der Talsperren oder von den Rückhaltebecken. Direkte Konsequenz. Oder wie viel Wasser entnommen werden darf bei den Trockenheiten. Umgekehrt auch die Gegenrichtung, auch die Ingenieuranwendung ist befruchtend für die Grundlage, weil wir wissen dann, was sind denn die interessanten Fragestellungen, die wir untersuchen sollen, weil es auch eine bessere Datenbasis gibt, weil es eine Finanzierung gibt. Das heißt, diese beiden Bereiche, Grundlage und Anwendung, sind, und das ist meine starke Überzeugung, ganz eng gekoppelt. Und das ist ein Riesenvorteil, dass wir das zusammen machen. Im Ingenieurbereich, in der TU Wien, sehen wir das sehr stark, dass diese beiden Komponenten gekoppelt sein müssen. Das ist sozusagen der Trumpf dieser Forschungsarbeiten, ja, dass wir beides machen und dass wir sehr stark von den Synergien profitieren.
Und hebt das, wenn Sie beide Hüte auch aufhaben, auch die Chance, dass Sie auch gehört werden, zum Beispiel in Politik, in Wirtschaft?
Ja, gehört werden, einerseits natürlich in der Wissenschaft, durch die Forschungsarbeiten, die international publiziert werden, in internationalen Fachzeitschriften, internationale Konferenzen. Ich habe erwähnt, ich war gerade in Japan. Das wird gehört, international. Die Japaner haben meine Arbeiten beispielsweise zu einem Niederschlag gelesen, obwohl das erst ein paar Wochen vorher erschienen ist. In der Wissenschaft wird man gehört, wenn man qualitativ hochwertige Arbeit produziert. In der Anwendung ist es natürlich die Frage von wem, weil sie Politik gesagt haben. Und hier sind diese Ingenieurgrundlagen vor allem eine Grundlage für die Fachentscheidungen. Das heißt, definitiv von den entsprechenden fachlichen Experten auf Landes-, Bundesebene oder auch Europaebene. Die Politik ist natürlich eine Ebene, die darüber ist, die nicht nur die fachlichen Aspekte berücksichtigt, sondern auch politische Aspekte. Das ist ja nicht nur der einzige Aspekt, während die Hochwasser ist größer, sondern es gibt halt viele andere Aspekte. Es muss das Budget ausgehen und Gesundheit und Erziehung. Das ist ja nicht das einzige gesellschaftliche Thema, die Naturgefahren, sondern es gibt viele andere gesellschaftliche Themen, die eben von der Politik berücksichtigt werden. Und da ist dann der Ausmaß, in dem man gehört wird, unterschiedlich. In manchen Fällen ja, besonders nach einer Katastrophe. Da hört dann die Politik sehr genau zu. Mhm. Wenn dann länger kein Hochwasser war, dann gibt es andere Prioritäten, dann hört die Politik oft nicht mehr so genau zu.
Okay. Würden Sie ganz allgemein sagen, Wasser ist eine Chance für Österreich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen banal klingt, gerade auch für die Zukunft aus verschiedenen Aspekten, wirtschaftlich, im Tourismus, gerade auch was die eigene Bevölkerung betrifft und so weiter. Ist Wasser etwas, was man noch mehr in den Fokus rücken sollte?
Ja, das würde ich doppelt unterstreichen. Wasser ist eine Riesenchance für Österreich. In vielfacher Hinsicht. Sie haben Tourismus erwähnt. Ich war im Sommer mit meiner Familie, auch mit den Enkeln, am Farkasee. Wunderschön, eine wunderbare Landschaft. Und die Landschaft ist so schön, weil es da ein Wasser gibt. Da gibt es einen Farkasee und da kann man eben viele touristische Aktivitäten machen. Ja, Wasser für Tourismus, Wasser auch aus vieler anderer Hinsicht, generell für die Bevölkerung. Wasser hat ja generell ja auch einen ästhetischen Aspekt. Also wenn man an einem See sitzt und dann anschaut, den See anschaut, ist das was anderes, als wenn da kein See wäre. Also Wasser hat eben diesen generellen gesellschaftlichen Aspekt und da ist halt Österreich wunderbar ausgestellt, weil es viele Seen gibt, viele Flüsse gibt, auch vergleichsweise viel Regen gibt. Wasser auch aus wissenschaftlicher Perspektive, weil ich denke, wir haben in Österreich eine gute Wasserforschung. Beispielsweise ist bei der TU Wien im internationalen Ranking der Wasserbereich die oberste Disziplin von allen Disziplinen der TU Wien in einem bestimmten Ranking. Die wird international gesehen, die Wasserforschung. Also der Wissenschaft, glaube ich, ist es eine gute Chance. Aber natürlich auch für die Industrie, weil es Expertise gibt, nicht nur im Kraftwerksbau, beispielsweise auch bei der Klärtechnik. Wir haben nicht so viel über Wasserqualität gesprochen, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Da ist auch Österreich führend. Wasseraufbereitung, also wie reinigt man Wasser, dass es dann auch zum Trinken verwenden kann, also auch diese industriellen Aspekte, da ist Österreich auch führend. Hat Österreich, glaube ich, in jeder Hinsicht tolle Chancen im Bereich Wasser.
Wasserqualität ist ja auch was in Österreich, was selbstverständlich ist, weil man es ja, so wie gesagt haben, man ist gewohnt, man dreht, dreht das Wasser auf und es kommt genug heraus und es hat auch die beste Qualität. Ist das auch zu selbstverständlich, weil Sie sagen ja, man macht viel in Sachen Aufbereitung, Kläranlagen und so weiter. Wie gibt es da auch da technische Weiterentwicklungen?
Ja, bei Wasser müssen wir unterscheiden, ist das das Wasser, das bei der Wasserleitung rauskommt, also das Trinkwasser und das Wasser im Grundwasser und in den Flüssen. Und das Trinkwasser hat sehr hohe Qualität bei uns, da sind die Vorschriften sehr streng und mit Recht. Die Wasserqualität in den Flüssen und Seen hat ja im 20. Jahrhundert sehr stark variiert. Also in Mitte des 20. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts war die Wasserqualität sehr gut, praktisch in allen Gewässern in Österreich, dann in den 70er, 80er, 90er Jahren, also wie ich dann 60er Jahren, wie ich ein Kind war, war die nicht gut. Da war die Wasserqualität schlecht. Und ist dann wieder mit dem Naturschutz, Umweltschutzgedanken, ist dann wieder besser geworden. Aber noch immer nicht perfekt. Das heißt, je nachdem, welche Kenngröße man anschaut, ob man Nitrat anschaut oder andere chemischen Verbindungen, da ist noch Luft nach oben. Also ist tatsächlich ein Aspekt, der auch eine Befassung erfordert. Die chemischen Stoffe im Wasser, wie man damit umgeht. Ich denke zum Beispiel an Pharmazeutika. Das sind dann oft nur ganz geringe Mengen. Ja. An Verunreinigungen, die aber stark negative Wirkungen haben können. Deswegen auch das braucht eine intensive Befassung, nicht nur durch die Wissenschaft, auch durch die Politik, was natürlich der Fall ist. Also was ich jetzt sage, ist natürlich im Fachkreis absolut bekannt.
Okay. Müssen wir mehr tun, um das Wasser zu schützen? Ich denke zum Beispiel Pools von Privatpersonen oder auch in Gemeinschaftsanlagen und so weiter, Gießen von Gärten im Sommer und so weiter. Geht man da ein bisschen zu nachlässig um?
Ja, Wassersparen. Gute Frage. Wassersparen ist eine Botschaft, auch politische Botschaft, die leicht zu transportieren ist. Es gibt zu wenig Wasser, deswegen sollen wir Wasser sparen. Das würde ich aber differenziert betrachten. Generell hat Österreich keine Wasserknappheit im Mittel. Wir haben eine Wasserknappheit in bestimmten Phasen und in bestimmten Regionen. Nicht generell und im Mittel. Jetzt sagt man, naja, soll man immer Wasser sparen oder soll man nicht immer Wasser sparen? Jetzt könnte man sagen, naja, wenn ich nur dann Wasser spare, wenn es wirklich notwendig ist, dann was hat denn das für eine Botschaft für die Bevölkerung? Besser ist, wenn man immer spart, damit man sich daran gewöhnt, dass das Bewusstsein geschärft wird. Das ist eine Überlegung, der ich folgen kann. Aus rein technischer Sicht ist es meistens nicht notwendig. Okay. Da ist jede Menge Wasser da, fast immer. Das ist nur in Einzelsituationen, wo sozusagen das Wasser knapp wird. Auch in Ostösterreich, zum Beispiel der Dürre 2003 war das der Fall. Aber umgekehrt aus Sicht der Bewusstseinsbildung, finde ich das auch gut, dass man sagt, man soll Wasser sparen. Okay. Also es ist der technische, gesellschaftliche Aspekt, ist da nicht ganz in Übereinstimmung.
Okay, verstehe. Letzte Frage, Professor Blöschl. Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, als Kind haben Sie Staudämme gebaut an Bächen und so weiter, wie viele von uns. Wie sehr haben Sie sich diese, trotz Ihrer vielfachen Forschungstätigkeit, wie sehr haben Sie noch diese Lust auf Wasser sozusagen oder damit zu spielen, sich bewahren können?
Ja, ich habe trotz und auch wegen meiner Forschungstätigkeit nach wie vor Lust am Wasser. Ich bin nach wie vor, nach vielen Jahrzehnten, immer noch fasziniert von den Mustern, von den Formen des Wassers. Wenn man von einer Brücke hineinschaut auf den Fluss, wie sich die Wasserwirbel bewegen, das ist einfach toll, wie diese Bewegung ist. Und dann, damals als Kind habe ich nicht gewusst, warum diese Bewegungen sind. Das kenne ich die Gleichungen, die das beschreiben. Trotzdem auch die Gleichungen sind faszinierend. Ja, Ich finde Wasser nach wie vor faszinierend durch die Bewegungen, durch die Farben auch. Ich male auch ein bisschen Aquarell, Landschaften, auch Seen. Wasser ist sehr schwer zu malen, so nebenbei. Und in meinem Büro hängt beispielsweise ein Aquarell, das ich gemalt habe von einer Welle im Ozean. Ich finde das Wasser nach wie vor schön. Ein faszinierendes Element, das emotionale Empfindungen auslöst. Emotional, wenn es bedrückend ist, gefährlich ist bei einer Hochwasserwelle oder einem Tsunami. Wenn wir dann Hochwasser anschauen, wie Menschen leiden, wie es Opfer gibt, löst es natürlich starke negativ bedrückende Empfindungen aus, aber auch positive Empfindungen, wenn eben nicht diese Spannungssituation ist, sondern wenn wir die Schönheit der Natur sehen.
Okay, sehr gut. Danke sehr für Ihre Zeit.
Gerne.